Geschichte und Altertumskunde zu unserem Vortrag heute Abend von Herrn Dr. Volker Höffer. Herr Dr. Höffer wurde in Stralsund geboren 1963 und hat eine Ausbildung als Diplomlehrer für Deutsch und Geschichte hinter sich. Ich weiß nicht, ob er den Beruf ausgeübt hat.
Nur im Praktikum ein Jahr.
Aha. Also, er hat sich dann intensiver mit der mecklenburgischen Geschichte befasst. Er hat eine Dissertation zu der Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert geschrieben, die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz im Prozess der Herstellung der nationalen Einheit 1858 bis 1871. Also diese Thematik des 19. Jahrhunderts, die auch andere ja schon beschäftigt hat, ist auch von Dr. Höffer bearbeitet worden. Eigentlich einer von uns, würde ich mal sagen, hat auch gesagt, sehr lange Stunden hier im Landeshauptarchiv zugebracht hat, um diese Arbeit fertigzustellen. Nach der Promotion hat er eine Anstellung in der Außenstelle des BSTU in Rostock gefunden, das ist also des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, und ist nun seitdem dort tätig. Wir haben für diese Thematik heute also einen wirklich erfahrenen und berufenen Referenten, der das seit langem macht. Seit 2009 ist Dr. Höffer Leiter der Außenstelle. Der ein oder andere hat vielleicht die Thematik Flucht über die Ostsee in Erinnerung. Das ist eine Ausstellung, die auch gewandert ist. Ich glaube, die hat auch in Schwerin gestanden. Also das ist mir jedenfalls noch so in Erinnerung, und zur Wende im Bezirk Rostock, glaube ich, haben Sie auch was gemacht, das ich interessant finde. Heute geht es also um Dock und Helling. Es geht um den Einfluss der Staatssicherheit auf die maritime Industrie in den Nordbezirken, ja, sehr wichtig für die ganze DDR im Grunde genommen, ein Sektor, der nur in den Nordbezirken.
Nein.
Oder gibt es auch
Schiffe? Es gibt also tatsächlich auch in Berlin eine Jachtwerft, die zu diesem Kombinatschiff
gehört. Oh ja, okay. Also dann lass ich mich
und in Roßlau an der Elbe auch noch eine.
Dann will ich auch gar nicht weiter in die Zeit.
Gefährliches Fahrwasser.
Ja, und Herr Dr. Röpke, das Wort.
Ja, lieber Herr Dr. Röpke, ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Ihnen nochmal von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen an einen wichtigen Startpunkt meiner beruflichen Entwicklung zurückkehre. Ich habe hier seinerzeit in, ich glaube, 87 angefangen oder 86 angefangen für meine Diplomarbeit zu Burschenschaften oder studentischem Verbindungswesen an der Universität Rostock im 18. und 19. Jahrhundert zu forschen und mich dann eben mit dem entsprechenden Promotionsthema befasst, was Herr Röpke ja eben schon so umrissen hat. Und da habe ich also auch hier viele, viele Stunden zugebracht. Und ich erinnere mich also wirklich sehr, sehr gerne an die nahezu perfekte Betreuung durch die Kolleginnen und Kollegen hier. Und das Auftreten der Archivarinnen und Archivare damals aus dem Staatsarchiv, hieß es ja seinerzeit noch. Staatsarchiv ist also auch eine Art, ja, vielleicht kann man so sagen, Leitbild dafür, wie unsere Archivare jetzt in dem Hause, in dem ich jetzt arbeite, agieren sollen. Und man kann das so schön auf den Punkt bringen, sie sollen also sachkundiger Experte und nutzerzugewandter Unterstützer sein. Und genau das habe ich hier erfahren. Ich habe aber hier auch einiges miterlebt, beziehungsweise ist hier aktuelle Zeitgeschichte, also auch, also wirklich Zeitgeschichte durch diesen Raum gewabert. Und zwar werde ich nie vergessen, dass wir am 13., war das der 13. November? Nee, der 13. November. 89 war, als Erich Mielke seine gruselige Rede hielt, ich liebe euch doch alle. Ich weiß jetzt, also nageln Sie mich jetzt bitte auf den Tag nicht fest, aber so ungefähr stimmt das. Und ich mit dem damaligen hier diensttuenden Kollegen Archivar darüber gesprochen habe, was das eigentlich für ein gruseliger Mensch ist und was der da gerade für eine ja selbstentlarvende Rede von sich gegeben hat. Und ja, in dieser Zeit war ich eben auch hier im Archiv und habe aufgrund des Archivaufenthaltes hier die größte Demo in Rostock verpasst. Am 9. November bin ich auf dem Bahnhof gewesen. Der Zug aus Leipzig und Erfurt kam 2 Stunden zu spät und dadurch kam ich zur Demo in Rostock zu spät. Und dadurch war ich dann auch so müde, dass ich ins Bett gegangen bin und die Maueröffnung verpasst habe. Fernseher hatte ich nicht, Radio habe ich nicht gehört. Und ja, so kann das gehen. Und insofern ist das also auch nochmal ein interessanter Weg hierher und ein interessanter Blick auch in diesen Räumlichkeiten. Und wenn ich dann irgendwann mal Rentner bin, dann komme ich hier wieder zurück und forsche hier weiter. Das habe ich mir fest vorgenommen. Einige von den hier Anwesenden kenne ich aus dieser Zeit. Wenn ich Herrn Rako sehe und natürlich auch Herrn Kage zum Beispiel. Andere habe ich jetzt vielleicht nicht wiedererkannt nach der langen Zeit. Die mögen es mir bitte nachsehen. Ja, ich bin Ihnen natürlich sehr, sehr dankbar für diese Einladung. Gerade auch die Einladung des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Mecklenburg, der ja wirklich auch ein sehr, sehr bedeutsamer Verein für unsere Zunft ist und will also dann auch jetzt ohne größere Vorrede zu dem eigentlichen Thema kommen. Denn dieses Thema ist umfangreich, komplex, kompliziert, diffizil, alles in einem. Und es ist eine riesige Herausforderung für mich, das also in ja, einem für Sie erträglichen Limit umzusetzen. Ich habe dieses Thema schon an verschiedenen anderen Orten beackert. Und da sind wir, ich habe das schon zur Abschreckung Herrn Dr. Röpke vorhin erzählt, manchmal mit 3,5 Stunden Formaten aus dem Haus gegangen. Das lag aber nicht an mir, sondern das lag an 2-stündiger Debatte und Diskussion hinten dran. Ne? Aber ich versuche das wirklich so straff und so prägnant durchzuziehen. Und es erwartet Sie also Folgendes. Ich bitte um Nachsicht, dass ich noch ein Folientyp bin. Ich habe es noch nicht geschafft, mich umzuarbeiten. Das ist einfach zeitlicher, auch manchmal aufwendiger. Und deshalb, denke ich mal, kann man das in diesen Räumlichkeiten auch so machen. Es geht also im Punkt 0 um den Anspruch des Vortrages und das Ziel eigentlich dieser ganzen Präsentation. Und auch um die Forschungs- und Materiallage. Im ersten wirklich inhaltlich zutreffenden Punkt geht es dann um das Thema, warum überwacht überhaupt die Geheimpolizei eines Staates, die Wirtschaft in der DDR im Allgemeinen und den Schiffbau dann im Besonderen. Im zweiten inhaltlichen Hauptpunkt geht es dann um die Frage Strukturen, Mitarbeiter und Partner, also dass wir einfach so ein bisschen auch ein Gefühl kriegen dafür, wie intensiv war die Überwachung, wie ja auch nicht nur eben der Staatssicherheit anheimgestellt, ein ja, Blick auf alle Mitarbeiter dieses schiffbauenden Gewerbes zu werfen und auf die Partner, mit denen sie zu tun hatten, Kooperationspartner in der DDR, aber auch vor allem im westlichen Ausland. Und dann schließlich im dritten und im Hauptteil, das ist also wirklich auch vom Umfang her, der Hauptteil soll es um die 4 sogenannten politisch-operativen Schwerpunkte dieser Überwachung oder der Aktivitäten der Staatssicherheit im Schiffbau gehen. Und da wird es dann also eigentlich eine Aufeinanderfolge auch von Fallbeispielen geben, wo ich Ihnen einfach auch einen Eindruck vermitteln möchte, was genau das mit Menschen gemacht hat. Das, was die Stasi dort im Auftrage eben einer Ideologie an Überwachung angerichtet und an konkreten Maßnahmen auch umgesetzt hat. So, und wenn wir das alles durch haben, dann haben wir natürlich die Gelegenheit auch noch für eine sehr intensive Diskussion. Ich bin da für alle Zeitläufe auch offen und was ich nicht beantworten kann, das gestehe ich auch, aber ansonsten gebe ich mir redliche Mühe. Okay, dann legen wir los und widmen uns zunächst dem 0. Punkt, den für unsere Küstenregion oder für unser Land, für unseren Landstrich muss ich ja hier in Schwerin eher sagen, zentralen Wirtschafts- und Lebenszweig des Schiffbaues genauer zu betrachten, ist Teil der überzeugt regionalgeschichtlichen Herangehensweise des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, vor allem in der politischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Da wir jedoch nach wie vor mit einer ziemlich großen Flut an Anträgen von Bürgern, von Gerichten, von Ämtern, von Forschern, von Journalisten und von Schulen konfrontiert sind bei rasant abnehmender Personaldecke, bleibt aber für die Eigenforschung, wie wir das nennen, relativ wenig Zeit, eigentlich nur Zeit nach dem normalen Feierabend. Und da ist man manchmal ja auch schon ein bisschen breit. Und deshalb ist es eigentlich ja möglicherweise im Forschungsstand noch nicht auf dem Level, wie ich es mir auch selber gerne wünschte, nach anderthalb Jahren Beschäftigung mit diesem Thema. Es ist also tatsächlich so, dass Sie von mir bitte heute nicht erwarten dürfen, eine abschließende und umfassendste, tiefgründigste Analyse dieses Themas zu liefern. Das, was ich Ihnen liefern möchte, sind wesentliche Grundzüge der Gesinnungsüberwachung im DDR-Schiffbau, eine Darstellung der Motive und vor allem, und das ist mir, je länger ich in dieser Behörde auch arbeite, je länger ich mit diesem Gegenstand zu tun habe, auch immer wichtiger geworden, die konkreten Folgen für betroffene Menschen darzustellen, zu umreißen wenigstens. Wäre völlig vermessen, wenn ich sagen würde, ich habe schon die Hälfte des vorhandenen Materials gesehen. Das geht schon rein gar nicht für die Stasi-Akten. Die sind extrem vielfältig. Es trifft schon gar nicht zu für die Analyse dieses Bereiches bezogen auf die Wirksamkeit der SED, auf die Wirksamkeit der Polizei, der Justiz, der Verwaltungsebene, also wenn man so an die Räte der Bezirke, Kreise und Städte denkt. Das alles habe ich überhaupt nicht gesehen und das bekenne ich auch so. Und erst wenn man das alles getan hat, unter anderem hier eben in Ihrem Haus geforscht hat, aber auch im Bundesarchiv, in der Stiftung Archive, Parteien und Massenorganisationen und in anderen, auch städtischen Archiven, erst dann, glaube ich, wird man sagen können, man hat einen wirklich abschließenden Blick auf das Thema, wenn es sowas überhaupt gibt. Also da muss man als Historiker auch sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht mir also wirklich darum, das Warum und das Wie der Überwachung der Werften durch die Geheimpolizei darzustellen und die Folgen für die einzelnen Menschen zu skizzieren. Forschung gibt es zu diesem Thema bisher kaum und Veröffentlichungen fast noch weniger. Lediglich der Rostocker Schiffbauprofessor Franz Spychalla hat sich in einer Studie mit einem konkreten Fall der Stasi-Überwachung in einem Teilbetrieb des Schiffbaubereiches befasst, nämlich mit dem Dieselmotorenwerk in Rostock. Darüber hinaus existieren wirklich lediglich noch einige Arbeiten über vor allem organisatorisch-technische Entwicklungen des DDR-Schiffbaus. Aber über die politische Einflussnahme, über die Überwachung und über auch die politisch intendierten Entscheidungen, auch wirtschaftliche Entwicklung, aber eben auch des Umgangs mit den Menschen gibt es eigentlich nichts, bis auf die Arbeit eben von Herrn Professor Spychalla. Zur Materialgrundlage sei noch in aller Kürze Folgendes gesagt, ein bisschen genereller vielleicht auch. Es ist ja bekannt, dass wir noch über eine ziemlich große Menge an Stasi-Akten verfügen, aber, und das ist die Einschränkung, gemessen an dem ursprünglichen Bestand, stellen diese noch vorhandenen Unterlagen vielleicht nicht einmal die Hälfte des eigentlich im Oktober 1989 noch dagewesenen Umfanges dar. Schon in der Zeit vor 1989 hat auch die Staatssicherheit regelmäßige Archivbereinigungen durchgeführt, indem sie immer geguckt hat, ist eine Akte nach 5, 10 oder 20 Jahren operativ nicht mehr relevant, wie es dort heißt. Und wenn sie das nicht mehr war, dann haben sie sie auch entsorgt. Und das ganze Verfahren hat aber dann in der Zeit der Friedlichen Revolution ist dann ausgesetzt worden und zu einer massenhaften Vernichtung geworden. Die Staatssicherheit hat also ab dem 6. November 1989, ausgehend von einem Befehl Erich Mielkes, ungefähr die Hälfte dieses Materials vernichtet. Akten, Filme, Fotos, Tonbänder, Disketten. Es gibt Nachweise, dass also wirklich in diesem Zeitraum dann bis zur Besetzung Anfang Dezember von der zum Beispiel der Stasi-Bezirksverwaltung Rostock vom Hof dort jeden Tag ein W50-LKW in die Papiermühle nach Wismar fuhr. Und dann hatte die Stasi selber eben auch entsprechende Vernichtungsmöglichkeiten, Verkollerung, Verbrennung etc. pp. Einen Eindruck von der Dimension dieser Vernichtung soll ein Beispiel liefern. Wir wissen aus einer Analyse des MFS selber, für die Kreisdienststelle Rostock, die also für den Stadt- und Landkreis Rostock zuständig war von 1986, dass die seinerzeit in einer Art Zwischenarchiv 60.000 Dossiers zu Personen und Sachverhalten geführt haben. Das war also nicht die Ablage schon im Archiv richtig, sondern eben ja eigentlich das operative Rüstzeug, was die Stasi-Mitarbeiter ständig eben auch zur Verfügung hatten. Und von diesen 60.000 Dossiers sind nach der Vernichtungsorgie ganze 160 übrig geblieben. Der Rest ist definitiv weg von diesen zwischenarchivierten Sachen. Worauf sie keinen Zugriff, jedenfalls nicht in sehr umfänglicher Weise, bekommen haben. Und da ein Lob an das Archivarsverständnis auch bei den Stasi-Leuten, waren die Akten, die schon direkt im Archiv, in der Archivabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, also der Linie 12, römisch 12, lagerten. Die sind nahezu komplett erhalten geblieben. Jedenfalls soweit wir das schon in Inventuren auch festgestellt haben. Ja, zum Glück ist der Rest natürlich noch sehr umfänglich und was die Staatssicherheit nicht bedacht hat an manchen Stellen, das merken wir immer wieder, dass sie 1986, 87 für wichtige Aktenbestände eine Sicherheitsverfilmung angelegt haben, in brand- und wasserfesten Containern verschlossen. Und diese Sicherheitsverfilmungen sind eben da, die haben überlebt. Und aus diesen Sicherheitsverfilmungen kann man eben einen gewissen Teilbestand rekonstruieren, was dann immer zu etwas überraschten Anfragen dann von zum Beispiel inoffiziellen Mitarbeitern führt, die von ihrem Führungsoffizier die Aussage hatten, du, deine Akte habe ich vernichtet, du kannst dich im öffentlichen Dienst bewerben. Und dann hat er das gemacht und dann kam der Bescheid, nee, da ist doch was als Nachweis da. So viel vielleicht dazu. Insgesamt, glaube ich, das kann man jetzt nach über 20-jähriger Beschäftigung sagen, und das würde ich auch für uns in Anspruch nehmen, kann man doch trotz dieses großen Verlustes sich ein doch aber generell wirklich zutreffendes Bild über die Struktur, die Wirkungsweise und die Folgen auch des Treibens der DDR-Geheimpolizei, also als Instrument der Diktatur des Proletariats, machen und also auch im Schiffbau. Kommen wir zum ersten Schwerpunkt. Warum überwachte die DDR-Geheimpolizei die Wirtschaft und eben auch speziell den Schiffbau? Wie die gesamte DDR, so war auch die Entwicklung des Schiffbaus in Ostdeutschland ein Ergebnis der Katastrophe der Nazi-Herrschaft, des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung, von der deutschen Teilung über die Besatzung, den Kalten Krieg bis hin zur Erosion des sowjetischen Imperiums ab den frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Gründe oder die wichtigsten Gründe, weshalb die SED im kaum industrialisierten Norden eine riesige und letztlich stark überdimensionierte Schiffbauindustrie aus dem Boden stampfte, bestehen meiner Ansicht nach im Wesentlichen in folgenden Dingen. Zum einen schottete sich die sowjetische Besatzungszone aus politisch-ideologischen Gründen ab 1945 von den historisch gewachsenen bisherigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen ab und musste deshalb eben auch gewissermaßen eine autarke Versorgung wiederherstellen. Die sowjetische Besatzungszone respektive die DDR waren damit eben auch abgeschnitten, und das ist über die Jahrzehnte ein immer deutlicher werdendes Manko gewesen oder als Manko klar geworden, abgeschnitten gewesen von der weitgehend kapitalistisch dominierten Wirtschaftswelt und dem Weltmarkt. Zum Dritten erhob die sowjetische Besatzungsmacht zu Recht, darauf sei ich ausdrücklich hingewiesen, große Forderungen nach Reparation für die eigenen erlittenen Kriegsschäden und gerade auch bezüglich neuer Schiffe, um also die Verluste im Fischfang, in der Fischfangflotte, aber eben auch in der normalen Schiffsflotte auszugleichen. Und das wissen Sie alle, mangels Zugriff auf den Westen Deutschlands musste also vor allem der Osten Deutschlands eben dafür dann aufkommen. Diese riesigen Reparationskosten sind also schon eine Ursache auch dafür, dass eine derartig stark aufgepumpte, für den eigentlichen DDR-Bedarf völlig überzogene Industrie aus dem Boden gestampft wurde. Und schließlich, das nicht zu vergessen, ist es auch ein ganz, ganz wichtig, muss man einen wichtigen Grund auch darin sehen, dass der neu entstehende Staat auch natürlich für seine Bevölkerung Arbeitsplätze schaffen musste. Ganz simpel. Eine Beschäftigungsgrundlage, vor allem auch, und das ist ja für uns hier oben auch wichtig, für die vielen, vielen Vertriebenen. Wir wissen das, man geht ja davon aus, dass allein auf dem Gebiet des damaligen oder des heutigen Mecklenburg-Vorpommern ungefähr 1,5 Millionen Vertriebene letztlich irgendwie versorgt werden mussten, die völlig mittellos und völlig entwurzelt, orientierungslos eben hier waren und eine neue Perspektive brauchten. Das, also dieser soziale Aspekt, war sicherlich eine entscheidende Rolle und natürlich dieser mit den ersten Aspekten zusammenhängende Aufbau einer industriellen Basis dieser neuen Gesellschaftsordnung. Doch diese Entwicklung, die auf diese vier Punkte zurückzuführende Entwicklung, bewegte sich die ganze Zeit der DDR über und auch natürlich schon in der Zeit 45 bis 49 eigentlich zwischen unauflösbaren, die Marxisten hätten oder würden sagen, antagonistischen Widersprüchen. Auf der einen Seite sollte der Schiffbau einen Teil des ökonomischen Fundamentes einer vermeintlich besseren, sozial gerechteren Gesellschaft bilden. Auf der anderen Seite aber verhinderte das rein ideologisch motivierte Konzept einer zentralistischen und deshalb unbeweglichen, ineffektiven zentralistischen Planwirtschaft und die weitgehende Beseitigung privaten Eigentums an Produktionsmitteln die Konkurrenzfähigkeit auf dem kapitalistisch geprägten Weltmarkt. Überdies, und das ist gewissermaßen die psychologische und auch ideelle Komponente, überdies brauchte man für solch eine Herkulesaufgabe kreative, mitdenkende und kritisch vorwärts treibende Menschen. Aber gerade solche Charaktere hatten mit einer totalitären Ideologie, mit dem absoluten Herrschafts- und Wahrheitsanspruch einer einzigen Partei große bis unüberwindbare Probleme. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch unbestritten und für viele also auch eine ganz praktische, reale Erfahrung zu DDR-Zeiten gewesen, die dort aufgewachsen sind. Im Regelfall zählte dann, und im Ernstfall sowieso, zählte für die SED dann eben nicht die fachliche Kompetenz, sondern das Parteibuch und das ideologische Bekenntnis wesentlich mehr. Vor diesem höchst schwierigen Hintergrund kann man die Lebensleistung vieler Arbeiter, Angestellter und Intellektueller auch im DDR-Schiffbau nur hoch anerkennen und muss trotzdem oder gerade deshalb die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Missstände deutlich benennen. Das Ministerium für Staatssicherheit, im Volksmund ja kurz nur Stasi genannt, ordnet sich genau in die eben beschriebenen Dilemmata ein. Die Geheimpolizei des SED-Staates sollte den Aufbau der neuen, vorgeblich gerechteren Gesellschaft absichern und diente doch im Endeffekt schließlich und ausschließlich nur der Durchsetzung dieses absoluten Machtanspruches einer kleinen Elite, die nie die wirkliche Mehrheit des Volkes hinter sich bringen konnte. Und deshalb war die Staatssicherheit auch im ökonomischen Bereich immer und vor allem ein Instrument ideologischer Überwachung und Einflussnahme. Kommen wir zur Wirtschaftsüberwachung im engeren jetzt und zu den Fundierungen, müsste man ja fast sagen, durch die Staatssicherheit selber. Sie kennen möglicherweise alle den einen Kernsatz marxistischer Philosophie, dass die Basis den Überbau bestimmt, also die Wirtschaftsform auch den politischen und kulturellen Charakter einer Gesellschaft prägt. Das trifft nach aller Erfahrung tatsächlich in starkem Maße zu. Und deshalb stand also auch ganz folgerichtig mit oder nach dem 8. Mai 1945 die Absicherung der Wirtschaft ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Sicherheitsorgane. Diese Absicherungsaufgabe übernahmen die sowjetischen Besatzungsorgane zunächst, vor allem das sattsam bekannte und berüchtigte NKWD. Ab 1947, 48 aber ungefähr ging diese Aufgabe immer stärker an die in den Sattel gehobenen ostdeutschen Kommunisten über. Im Mai 1948 entstand auf Befehl der SMAD die Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft im MDI, seinerzeit schon unter Erich Mielke, als Vorläufer gewissermaßen des späteren Ministeriums für Staatssicherheit. Dann kurz nach Gründung der DDR, im Februar 1950, schuf sich dann der nun formal selbstständige neue Staat sein Ministerium für Staatssicherheit. Wichtige Kernaufgaben dieses neuen Organs waren fortan die Sicherung der Volkswirtschaft und die Überwachung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Erich Mielke, lange Jahre Stasi-Chef und SED-Politbüromitglied, beschrieb 1982 die drei Hauptziele des Parteiauftrages wie folgt. Im Mittelpunkt der weiteren Gestaltung, also hier natürlich schon im etwas fortgeschrittenen DDR-Stadium, also im Mittelpunkt der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR, steht die Durchsetzung der im Programm der SED beschlossenen langfristigen Wirtschaftsstrategie, der Wirtschafts- und Sozialpolitik, das Ziel der politisch-operativen Sicherung der Volkswirtschaft der DDR besteht, Klammer auf für die Staatssicherheit, in der Vorbeugung, rechtzeitigen Aufdeckung, konsequenten Bekämpfung und Verhinderung aller subversiven Angriffe. Überdies in der vorbeugenden Verhinderung von Störungen und Schäden im Reproduktionsprozess sowie in der Unterstützung der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe zur Gewährleistung einer hohen inneren Stabilität in allen volkswirtschaftlichen Bereichen, Zweigen, Wirtschaftseinheiten und Prozessen. Das muss man erstmal verdauen. Also das ist sozusagen das Mantra, nachdem die Staatssicherheit dann schon vorher, aber ab 82 natürlich jetzt ganz konkret gearbeitet hat. Wie dieser Klassenkampf konkret aussah und wer darin der Feind war, werden wir nachher noch sehen. Abgeleitet aus dem vorgenannten Mielke-Elaborat lassen sich fünf Hauptfelder der Stasi-Tätigkeit im wirtschaftlichen Bereich extrahieren. Das ist zum einen also die politisch-ideologische Überwachung aller Beschäftigten. Im Stile, ja, kann man vielleicht mal ein paar Schlagwörter einflechten, Bekämpfung der politisch-ideologischen Diversion in den Stasi-Unterlagen, im abgekürzt mit PIT, sowie der Verhinderung politischer Untergrundtätigkeit, abgekürzt mit PUT, also Bekämpfung von PIT und PUT. Zum Zweiten, natürlich auch hier eingefügt, nein, gehört zu dem ersten Komplex dazu, die Verhinderung von Republikfluchten und Ausreiseanträgen. Zum Zweiten als großer Komplex die Verhinderung von Spionage und Sabotage. Zum Dritten war eine wichtige Aufgabe die Verhinderung von Havarien, Störungen und Bränden. Und viertens war ein zentrales Feld die Überwachung von Westkontakten und Wirtschaftsverbindungen ins sogenannte nichtsozialistische Ausland oder nichtsozialistische Währungsgebiet. Das sind also die Abkürzungen, also hier NSW. NSW steht hier also für nichtsozialistisches Währungs-, manchmal auch Wirtschaftsgebiet definiert, verbunden mit der eigenen Wirtschaftsspionage und Wirtschaftsaktivitäten in der damaligen Bundesrepublik, aber eben auch über die Bundesrepublik hinaus. Von diesen vier entscheidenden Aufgaben abgeleitet, habe ich nachher also auch den dritten Schwerpunkt meines Vortrages ja aufgebaut und gegliedert. Wenn man einen ganz kurzen Satz nur sagen sollte zu den Methoden der Staatssicherheit im Schiffbau, dann will ich mich heute darauf beschränken, einfach darauf hinzuweisen, dass die Methoden dieselben waren wie in allen anderen Bereichen der DDR-Gesellschaft. Wenn ich das jetzt noch erörtern sollte, dann würden wir nächste Woche noch hier sitzen. Deshalb habe ich mir das jetzt gespart. Die vorgenannten Aufgaben bestimmten konstant über die 40 Jahre, nahezu 40 Jahre, die Aktivitäten der Staatssicherheit in Bezug auf Wirtschaft, Forschung und Entwicklung. Allerdings gab es je nach innen- oder außenpolitischer Lage immer wieder mal eine Verschiebung der Gewichtung der einzelnen Schwerpunkte. So spielte die Verfolgung Andersdenkender in politisch zugespitzten Jahren, wie zum Beispiel 1953, 61, 68 oder eben auch 1980, 81, eine viel, viel stärkere Rolle als in den Phasen dazwischen. Ich glaube, in diesem Kreise darauf verzichten zu können, zu erläutern, was mit diesen Jahreszahlen sich verbindet. Wenn nicht, müssten Sie mir einfach nochmal ein Signal geben, dann kann ich das natürlich gerne nochmal erläutern. Als Hingegen die Krise in der DDR ab Anfang der 80er Jahre immer bedrohlichere Ausmaße annahm, also die wirtschaftliche Krise gerade auch, und es hier und in der Versorgung der Bevölkerung überall klemmte, erfuhr die Geheimpolizei gewissermaßen einen Bedeutungswandel oder einen Schwerpunktwandel in ihrer Tätigkeit. Auf Weisung der SED mutierte sie zunehmend zu einer Feuerwehr zur Beschaffung von Material und Ersatzteilen jenseits aller 5-Jahres-Planung. Und sie musste sich sogar um die Verbesserung technologischer Abläufe und der Leitungsarbeit in den Betrieben kümmern. Es gibt, das ist kein Quatsch, den ich erzähle, es gibt also Berichte und Anforderungen von Betriebsdirektoren an den zuständigen Mitarbeiter der Staatssicherheit, er möge doch bitte einen Sack Schrauben der Größe 6 besorgen, weil ohne diese Schraubengröße könnte man also einen bestimmten Motor, also hier bezogen auf das Dieselmotorenwerk in Rostock, nicht fertig bauen. Und dann hat der arme Stasi-Mann versucht, also das irgendwie jenseits der Planbilanzierung zu organisieren. Und das ist also beileibe kein Einzelfall. Dieser Umstand verdeutlicht meines Erachtens, wie wenig praxistauglich und lebenstauglich das sozialistische Wirtschaftsmodell, jedenfalls das damals realsozialistische Wirtschaftsmodell war. Und diese Umorientierung, diese Belastung mit solchen Aufgaben führte übrigens auch zu vernehmlichem Unmut innerhalb der Staatssicherheit selber, die gesagt haben, was ist denn das für eine Aufgabe für einen Geheimdienst? Aus den vorgenannten allgemeinen Aufgaben bezogen auf die Wirtschaft leitete die Bezirksverwaltung Rostock im Speziellen eben auch die Aufgaben für den Schiffbau und die einzelnen Schiffbaubetriebe ab. Hier gab es Gott sei Dank eine umfangreiche Berichterstattung der Staatssicherheitsdiensteinheiten in den jeweiligen Werften an die Bezirksverwaltung oder eben auch an die Spitze um Mielke herum direkt, sodass wir in der Lage sind, auch mit doch einigen aussagekräftigen Papieren, vor allem auch für die 50er und 60er Jahre, den Extrakt zu ziehen, wo eigentlich diese Kernaufgaben gelegen haben. Man kann aus den dann, also die Überlieferungslage in den 70er, 80er Jahren, wird, was also die Beschreibung der Zustände im Schiffbau betrifft, dann etwas dünner, was damit zu tun hat, dass diese Unterlagen eben als erstes griffbereit waren, nicht verbuddelt im eigentlichen Archiv schon und deshalb also auch vernichtet wurden, soweit wir das jedenfalls nachvollziehen konnten, ab dem 6. November 1989. Und deshalb ist also die Aussagemöglichkeit für die 50er, 60er Jahre durchaus noch ein Stückchen besser als für die darauffolgenden 2 Jahrzehnte. Die Kernaufgaben für die Werften oder bezogen auf die Überwachung der Werften, aber für den Schiffbaubereich generell, da muss man also auch die übergeordnete Ebene des Kombinates ja immer mit reinnehmen, respektive bis Anfang der 70er Jahre der sogenannten Ebene der VVB, also der Vereinigung Volkseigener Betriebe, das ist also der Vorläufer der Kombinate damals ja gewesen. Diese Ebene und die Überwachung dieser Ebene blieb genauso konstant bezogen auf die Aufgaben wie in den 50er und 60er Jahren. Das kann man aus personenbezogenen Unterlagen, aus IM-Unterlagen und so weiter extrahieren. Soweit vielleicht zu dem ersten Punkt. Dann sind wir bei dem zweiten, nämlich bei den Strukturen Mitarbeitern und Partnern. Für die Sicherung der Volkswirtschaft, respektive für die Überwachung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, existierte in der Staatssicherheit von Beginn an eine eigene sogenannte Linie. Mitunter spricht die Staatssicherheit selber auch von Arbeitsrichtung. Also Linie ist auch ein spezieller geheimdienstlicher Begriff. Und da gab es also eben verschiedene Linien. Und eine Linie war die Überwachung der Volkswirtschaft und des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes. Diese Linie, nur damit Sie das mal gehört haben, firmierte bis 1964 unter der römischen Ziffer 3, danach dann bis zum Ende der Staatssicherheit als Linie römisch 18. In dieser Linie stand oben der Minister, das heißt, über ihm stand eigentlich das SED-Politbüro und das Zentralkomitee, und von dort nahm er die direkten Handlungsweisungen, entscheidenden Beschlüsse mit und setzte die dann für das Ministerium für Staatssicherheit in eigene Befehle, Richtlinien, Organisationsanweisungen und was auch immer. Also Mielke stand oben und er wies dann die jeweiligen Linien, in diesem Falle eben die Römisch 3 ab 1964, die Römisch 18, in seinem Ministerium in Berlin an, aus diesen politischen Weisungen konkrete Vorgaben und Handlungsrichtlinien für die jeweiligen Bezirksverwaltungen, für die Abteilungen in den Bezirksverwaltungen zu machen und auch für entsprechende Fachreferate oder noch kleinere Organisationen in den Kreisdienst stellen. Und das heißt, dass also diese Hauptabteilung im Ministerium dann wiederum die jeweiligen Abteilungen in Bezirksverwaltungen, die genauso, also von der Nummerierung hießen, dann anleitete und kontrollierte. Und für die Überwachung vor Ort dann aber, zum Beispiel in Rostock, für die Warnow-Werft und für die Neptun-Werft, die Kreisdienststelle Rostock zuständig war. Und in dieser Kreisdienststelle Rostock dann eine, das ändert sich über die Jahrzehnte immer wieder, entweder ein, also Operativgruppen auf der jeweiligen Werft zuständig waren oder Referate dafür dann zuständig waren. Sodass also die gewissermaßen kleinste Einheit der Überwachung, insbesondere eben der Werften, Operativgruppen oder Referate gewesen sind, die in den Kreisstädten saßen. So kann man das vielleicht am besten zusammenfassen. Diese Operativgruppen oder Referate waren echt klein, gemessen an der Menge des zu überwachenden Bereiches und der Personen, der Menschen, die darin arbeiteten. Es waren im Regelfall 4 bis 5 hauptamtliche Mitarbeiter und die wiederum ein Netz von inoffiziellen Mitarbeitern steuerten. Und zwischen diesen inoffiziellen Mitarbeitern gab es dann häufig zwischengeschaltet sogenannte Führungs-IM, in den Akten als FIM abgekürzt. In den früheren Jahren hießen die GHI, geheime Hauptinformatoren. Genauso wie der inoffizielle Mitarbeiter eben in den frühen Jahrzehnten geheimer Informator hieß. Diese inoffiziellen Mitarbeiter, ich fasse es mal darin zusammen, weil das also auch ja der Begriff ist, der sich so eingeprägt oder eingebürgert hat. Diese inoffiziellen Mitarbeiter erhielten von diesen 4 bis 5 hauptamtlichen Mitarbeitern ihre Instruktionen und Aufträge beziehungsweise von ihren Führungs-IM und steuerten dann über weite Strecken selbstständig das ganze Geschehen der Überwachung in den Werkhallen und in den Büros der Werften. Übrigens ein Verfahren, was DDR-weit so gültig ist. Sehen wir uns mal die Dimension der inoffiziellen Überwachung gemessen an der Zahl der Mitarbeiter auf den Werften in einer Momentaufnahme des Jahres 1966 etwas genauer an. Die Quoten, die Sie dort sehen, entsprechen ungefähr dem Mengenverhältnis, was also DDR-weit zu beobachten ist, also die Anzahl quasi der IM auf 100 Einwohner. Sie können das ja erstmal auf sich wirken lassen. Ich traue mich jetzt nicht umzudrehen, weil ja hier die Aufnahmen laufen. Und das zu erläutern, deswegen muss ich mal so drauf gucken. Also die Mitarbeiterzahlen auf den Werften sind ja sehr, sehr erheblich. Das sind also schon richtige Größenordnungen. Und Sie sehen dazu eben dann den Bestand inoffizieller Mitarbeiter aufgeführt. Und es fällt auf, dass dieses Mengenverhältnis ungefähr ja gleich ist, bis auf einen etwas abweichenden Wert, nämlich für die Peenewerft in Wolgast. Und das liegt natürlich, das wird vielleicht denjenigen, die sich damit schon mal befasst haben, auch sehr, sehr schnell erklärbar. Das liegt daran, dass die Peenewerft eben Marineschiffbau, also militärischen Schiffbau betrieben hat und deshalb also dort auch der Überwachungsanspruch noch ein verschärfter war und damit eben auch also dieses ja, an manchen Stellen auch durchaus diese Paranoia noch ein Stückchen verschärfter zutage tritt, durchaus eben auch in diesen
höheren IM-Zahlen pro Belegschaft.
Das ist im Übrigen also dieses Mengenverhältnis oder dieses prozentuale Verhältnis, ist ja auch nochmal ein interessanter Blick auf die Frage, die mitunter ja in der Geschichtsbetrachtung auch immer so durch die Gegend war, aber auch in der politischen Betrachtung: waren die DDR-Menschen alle irgendwie mit der Stasi liiert? Das waren sie nicht. Also man kann so etwas zusammengefasst sagen, ungefähr 2% haben immer zu einem jeweiligen Zeitpunkt mit der Staatssicherheit entweder hauptamtlich oder inoffiziell zusammengearbeitet. 98% eher nicht, aber es gab natürlich noch andere Verquickungen politischer Art und Überwachungsaktivitäten politischer Art. Aber immerhin eben 98% nicht mit der Geheimpolizei. Trotzdem ist dieser Wert, circa 2%, der nachgewiesenermaßen jedenfalls weltweit und weltgeschichtlich höchste Durchsetzungsgrad. Okay. Diese Quoten, die wir jetzt für das Jahr 1966 hier konstatieren, dürften sich für die vor allem dann ab der Mitte der 70er Jahre sehr gesteigert haben, weil die EM-Anzahl in der Staatssicherheit generell anwuchs, gemessen also an einem als erhöht erkannten Überwachungsbedarf, ausgehend von der Schlussakte von Helsinki, dem UN-Beitritt und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext sind dann eben auch die EM-Quoten gestiegen, wenn auch nicht in überbordender Größenordnung, aber auf jeden Fall geht die Kurve dort nach oben. Dazu gibt es jedoch leider keine Stasi-eigenen Statistiken, aber es ist vielleicht jetzt für diesen Rahmen ausreichend, wenn ich sage, also die Anzahl inoffizieller Mitarbeiter in der Staatssicherheit Ende der 70er Jahre, in den letzten Jahren des 70er Jahrzehntes, stieg um ungefähr ein Drittel gegenüber dem vorherigen Bestand an. Also das ist schon eine enorme Quote. Die Gründe dazu zu erläutern, würde jetzt tatsächlich hier nochmal ein bisschen zu weit führen. Ich habe es versucht, ja vorhin kurz anzureißen. Eine wichtige Veränderung in der Überwachungsstruktur und auch in der Überwachungstätigkeit im Bereich des Schiffbaus und also auf den Werften nahm die Staatssicherheit in den 80er Jahren vor. Sie setzte in dieser Zeit, wie in vielen wichtigen Wirtschaftsbetrieben der DDR generell, sogenannte EUBE ein. EUBE ist eine Abkürzung und steht für Offizier im besonderen Einsatz, also OIBE abgekürzt. Diese EUBE traten getarnt als normale Betriebsangehörige, zum Beispiel in der Funktion eines direkt beim General- oder Werftdirektor angebundenen Sicherheitsbeauftragten oder eines Inspekteurs auf, waren aber in Wahrheit hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter, im Fall, in meisten Fällen also mindestens Leutnant, die meisten waren eher Hauptmänner oder auch gar Majore. Eine Auflistung dieser EUBE gibt es dazu. Ich denke mal, ich spare mir diese namentliche Aufstellung, weil hier vor Ort sicherlich keiner ist, der also auf den Werften gearbeitet hat und der deshalb ein signifikant großes Interesse an diesen Namen hat. Das ist natürlich, wenn man in Wolgast auftritt, anders, klar. Okay, kommen wir zu den Partnern. Da gibt es auch solch ein Wortungetüm, was die Staatssicherheit prägte bzw. verwendete, nämlich die sogenannten Partner des operativen Zusammenwirkens, POZW. Und in diesem Rahmen des operativen Zusammenwirkens sind also die wichtigsten Kooperationspartner bezogen auf den Bereich des Schiffbaus, die Betriebsleitung, die Kaderabteilung, die Betriebsorganisationen der SED, aber auch der FDJ und des FDGB, also des sogenannten Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Besonders intensiv arbeiteten die Geheimpolizisten mit den regulären Polizisten der Betriebsschutzämter zusammen. Also der Betriebsschutz großer Betriebe, großer Massenbetriebe, Schwermaschinenbaubetriebe vor allem, war der Volkspolizei zugeordnet und dort also dem sogenannten Betriebsschutz, und da gab es also eigene Betriebsschutzämter, so hießen die. Diese waren eigentlich für die Verhinderung und Aufklärung allgemeinkrimineller Delikte zuständig, wie zum Beispiel für Diebstahl und Betrug. Es war aber sehr normal, dass also im Rahmen dieses operativen Zusammenwirkens diese Betriebsschutzkommandos auch auf politische Dinge dann hinwiesen und diese an die Stasi weitergaben, wenn sie darauf stießen im Rahmen ihrer Untersuchung krimineller Delikte. Der umgekehrte Weg funktionierte genauso. Wenn die Geheimpolizei zum Beispiel durch Informationen eines inoffiziellen Mitarbeiters mitbekam, dass irgendwo kriminelle Dinge laufen, dann hat sie diesen Beifang immer auch an das jeweilige Betriebsschutzamt der Volkspolizei mitgeteilt. Ein häufiger Fall oder ein Bereich, in dem das sehr, sehr häufig zu beobachten ist, dieses Zusammenspiel, war der Umstand, und der ist wirklich auch jahrzehnteübergreifend, wenn jugendliche Werftangehörige im Suff irgendwo randalierten, es dann eben auch mitunter zu politisch ausgerichteten Beschimpfungen kam bei 2 Promille, dann ein Polizist quasi für Ordnung sorgen wollte, dann wurde der eben auch entsprechend als ja, politischer Büttel, das, ich habe es mir jetzt ein bisschen besser hergeredet, also die Beschimpfungen waren schon anderer Art, wurde er also als politischer Büttel dann beschimpft, und dann hat die Polizei diesen Fall sofort an die Staatssicherheit weitergegeben, weil hier aus dem raudihaften Auftreten dann eben je nach politischer Großwetterlage der gefährliche Vorwurf dann der staatsfeindlichen Hetze gestrickt wurde. Das ist sehr, sehr wellenförmig, ob die Staatssicherheit eben daraus dann auch wirklich was gemacht hat. Das hing wirklich mit der inneren und äußeren Situation zusammen. Gerade Ende der 60er, also im Jahre 68 zum Beispiel zu beobachten, ist, dass die Staatssicherheit gegen Jugendliche vorgeht, schon bei dem kleinsten Anzeichen einer möglicherweise nicht ganz koscheren politischen Ausrichtung. Das hat einfach was mit der Niederschlagung des Prager Frühlings zu tun, der eben unter den Jugendlichen DDR-weit massive Proteste ausgelöst hat. Da gibt es also dann Verhaftungsaktionen der Staatssicherheit auf Geheiß der SED, wo also mehrere tausend, vor allem junge Menschen, dann in Tagebauen zur Zwangsarbeit oder eben in den Gefängnissen der DDR landeten. Kommen wir zum dritten Schwerpunkt, nämlich den politisch-operativen Hauptaufgaben der Staatssicherheit im Schiffbau. Das kann wie also tatsächlich nur ein Streifzug und ein paar Fortschritte werden. Und ohne groß mich dann bei der Vorrede aufzuhalten, will ich dann gleich in den ersten Punkt einsteigen, der politisch-ideologischen Überwachung. Auch im neu aufzubauenden Schiffbau witterten SED und Staatssicherheit bis zum Ende der DDR, also von Anfang an bis zum Ende der DDR, überall Feinde und Gegner. Von außen vom imperialistischen Klassenfeind, wie es hieß, geschickte oder angeworbene Agenten, Saboteure und Spione waren aber nach meinen Forschungen, nach meinem bisherigen Erkenntnisstand nur in wenigen Fällen wirklich vorhanden und treten in signifikanter Größenordnung eigentlich nur in den 50er Jahren auf. Das hat was mit dem Mauerbau zu tun. Aus naheliegenden Gründen war das dann eben ab 61 ein deutlich gefährlicheres Geschäft und auch ein deutlich schwierigeres Geschäft, durch westliche Geheimdienste eben auch DDR-Bürger anzuwerben für Spionage, Sabotage. Und es hat eben natürlich auch etwas damit zu tun, dass in den 50er Jahren die Fälle, die verwertbar waren, auch mit großer öffentlicher Wirksamkeit in Schauprozessen dann durchexerziert wurden und mit extrem harten Strafen dann auch ausgingen. Aber dazu komme ich gleich noch. Für die SED und für ihren Erfüllungsgehilfen Staatssicherheit waren das eigentliche Risiko immer die eigenen Menschen. Und nicht so sehr Spionage oder Sabotage sorgen, sondern die Sorge vor der dauerhaften Unzufriedenheit mit den Zuständen in der DDR. Spätestens seit dem Aufstand im Juni 1953 betrachtete die SED das eigene Volk als Hauptgefahr für ihre Alleinherrschaft leninistisch-stalinistischer Prägung. Wenn Sie möglicherweise in diesem Jahr die ganze Betrachtung, Behandlung des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 nachvollzogen haben oder verfolgt haben, dann ist Ihnen präsent, dass eben es also sich nicht um einen von faschistischen Elementen aus dem Westen gesteuerten Akt handelte, sondern wirklich an 700 Orten gleichzeitig, also dieser Unmut sich Raum brach. Natürlich schon auch ein bisschen von dem Umstand leben, dass also die westlichen Medien die Informationen gaben, aber es war das nur der Funke an diesem Pulverfass. Viele Menschen störte der politische Druck, die permanente Angst für die eigene Meinung von der Schule oder der Universität zu fliegen, berufliche Nachteile zu erleiden oder gar ins Gefängnis gesteckt zu werden. In den frühen Jahren landeten eben Menschen, die politisch sich abweichend äußerten, nicht selten auch im berüchtigten sowjetischen Gulag. Und, das darf man nie vergessen, bestand tatsächlich in den Jahren zwischen 1945 und 1953, in einzelnen Fällen auch danach noch, die durchaus realistische Gefahr für eine politische Oppositionshaltung, sein Leben zu verlieren. Es gibt inzwischen nachweisbar in dieser Zeit mehrere tausend Menschen, die aus der sowjetischen Besatzungszone oder der früheren DDR stammten und ihre wie auch immer geartete oder vorgeworfene Opposition, oft war es auch nur eine vorgeworfene Opposition, mit dem Leben bezahlten. Die letzte große Verhaftungswelle führten NKWD und Staatssicherheit 1950-51 durch, wo sie in einer Nacht- und Nebelaktion über 950 Bürger der DDR verhafteten und nicht in irgendwelche Zuchthäuser in der DDR steckten, sondern sofort nach Moskau vor allem weiterschoben und diese armen Menschen dann eben sukzessive wirklich erschossen worden sind, beziehungsweise an den Bedingungen der Haft umkamen und in anonymen Massengräbern auf dem Friedhof in Donskoje verscharrt wurden. Dieser Umstand ist also erst 2006, wenn ich mich richtig erinnere, durch Recherchen deutscher Historiker in den Originalaktenbeständen des NKWD herausgekommen. Gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, Erschossen in Moskau. Viele Menschen, gerade die angeblich herrschenden Arbeiter, waren insbesondere unzufrieden mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen Stagnation. Diese Ereignisse im Juni 1953 und die friedliche Revolution 1989 als Klammerdaten zeigen dies nochmal sehr deutlich. Schon 1953 beteiligten sich gerade auf den Werften in Rostock und Stralsund viele hunderte Arbeiter und Angestellte an den Protesten. Nur die sowjetischen Panzer und Soldaten verhinderten auch dort, dass der SED-Staat schon zu diesem Zeitpunkt in die ewigen Jagdgründe einging. Eine Sammelakte der Staatssicherheit neben vielen anderen Einzelakten zu den betroffenen Menschen gibt detailliert Auskunft über diese dramatischen Tage im Juni 1953 im Ostseebezirk. Inhaltlich betrachtet stellten die Streikenden, zu denen übrigens als Streikführer auf der Warnow-Werft der Sohn von Franz Dahlem gehörte, Robert Dahlem, gehörten zunächst soziale Forderungen an ihre Partei, also an die vermeintliche Partei der Arbeiterklasse, die sich zunächst darauf bezogen, die aufdiktierten Normerhöhungen zurückzuziehen, aber eben auch ganz konkrete Maßnahmen von Schmutz- und Gesundheitsfürsorge oder Vorsorge wieder einzuführen. So war also den Schweißern der Warnow-Werft eben die Milchration entzogen worden. Und ich habe mir sagen lassen, Milchkonsum ist also für oder gegen das Einatmen giftiger Abgase beim Schweißen ein durchaus probates Mittel. Und zum Beispiel diese Forderung war ein Teil der Forderung der Warnow-Werftler. Aber es dauerte wirklich nur ganz kurze Zeit, dann gingen auch die Werftarbeiter hier oben im Norden sehr schnell zu klaren politischen Zielen und Forderungen über. Die drei wichtigsten seien hier einfach mal erwähnt: Rückzug der sowjetischen Truppen, freie Wahlen und Beseitigung der Vorherrschaft der SED. Das kippte sofort quasi in diese politische Ebene. Das war ein Prozess von wenigen Stunden. Die sogenannten Redelsführer wurden festgenommen und verurteilt. Sie hatten jedoch das Glück, im Zuge der aus vor allem Moskau angeordneten Kursänderung, schon Anfang Juni war das ja passiert, zumeist nach einigen Monaten wieder freizukommen. Das traf aber nicht auf alle zu. nicht nur für die DDR-Bevölkerung und für die Betroffenen, sondern auch für die SED wurden die Ereignisse um den 17. Juni 1953 zu einem Trauma. Die Partei fürchtete über die ganzen weiteren Jahre nichts so sehr wie eine Wiederholung. Erich Mielke fragte seine Generäle im August 1989, Genossen, ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Was die Generäle in Verkennung der Lage verneinten. Dafür sind wir ja da, Genosse Minister. Und dieses Trauma, diese Erinnerung, diese geradezu panische Angst vor einer Wiederholung dieser Ereignisse ist auch sehr, sehr bedeutsam für die Schärfe und die Tiefe, für das Ausmaß der Überwachung auch gerade der Werften. Nicht nur der Werften der DDR generell, aber das schon wieder ein anderes Thema. Aus dieser Erfahrung heraus betrachtete die Staatssicherheit die Großbetriebe generell und eben auch die Werften mit ihren riesigen Belegschaften und den leicht erregbaren, handfesteren Arbeitern immer auch als große Risikoherde. Darum gab es dort zunächst sehr, sehr viele Zuckerbrote zur Ruhestellung, will ich es mal formulieren. So wurde zum Beispiel das Lohnniveau im Vergleich zu anderen Betrieben sehr hoch gefahren und hoch gehalten, obgleich es die Produktivität und die Verkaufserlöse der Erzeugnisse der Werften nicht hergaben. Auch darüber gibt es entsprechende Analysen des MFS. Auch die deutlich bessere und gesonderte Versorgung mit Konsumgütern und Genussmitteln, mit Wohnraum und Ferienplätzen und mit Sport- und Freizeitangeboten hatte in der gewissermaßen Urangst der SED vor ihren eigenen Leuten, vor ihren Arbeitern, ihren eigentlichen Hintergrund oder ihre Ursache. Bei vielen Werftarbeitern blieb jedoch trotz dieser Erfahrung und trotz der sehr drakonischen Reaktion die Unzufriedenheit permanent bestehen. Insbesondere, weil sie sich wegen des permanenten Mangels in der Versorgung für ihren relativ hohen Lohn eben nicht Adäquates leisten konnten. Und immer stärker, je länger die DDR dauerte, je besser das Westfernsehen wurde, je mehr DDR-Bürger in Richtung Westen fahren durften und mit den entsprechenden Erfahrungen zurückkamen, sich fragten, warum kann ein westdeutscher Werftarbeiter sich ein Haus leisten, sich ein gutes Auto, eine ordentliche Couchgarnitur und so weiter und so fort. Hinzu kam, dass durch den dauernden Material- und Ersatzteilmangel auf den Werften die Arbeiter ihr Arbeitssoll und damit die Voraussetzung für ihre Lohnhöhe oftmals gar nicht erfüllen konnten und deshalb über weite Strecken eben auch nicht so viel verdienten, wie ihnen eigentlich zugesagt war oder sie es gerne gehabt hätten. Die Kreisdienststelle Wismar berichtet zu diesem Aspekt in einer sogenannten Operativinformation an die Kreisleitung der SED vom Mai 1981 über diesbezügliche erhebliche Diskussionen unter den Arbeitern im Bereich Lüfterbau, damit Sie mal einfach nur so die Konkretion auch mal haben. Dort war die allgemeine Auffassung, mehr zu arbeiten lohne sich gar nicht, weil es ja eh nichts zu kaufen gäbe. So simpel war das. Außerdem, so ging es weiter, müsse man nach allem anstehen und bekomme dann nur minderwertige Ware, da alles Hochwertige in den Export ginge. Ein ähnlicher Dauerbrenner war übrigens auch die ganze Frage der Ersatzteilbeschaffung und der Diskussion darüber. So nimmt es denn auch kaum Wunder, dass in den Pausen, in den Umkleideräumen oder beim Feierabendbier in der Kneipe der Westen als das attraktivere System betrachtet, Original Stasi-Ton verherrlicht und die Schattenseiten ausgeblendet wurden. Übrigens auch deshalb ausgeblendet wurden, weil ja die meisten mangels Reisemöglichkeiten eine eigene Anschauung gar nicht erwerben konnten. Durch alle von mir bislang gelesenen Stasi-Analysen zieht sich überdies die Feststellung, dass sehr, sehr viele Werftangehörige nicht nur zu Hause Westfernsehen oder Westradio hörten, sondern dass also der Westsender eben auch am Arbeitsplatz immer dudelte, dass dagegen die Vorgesetzten auch nicht einschritten, nur in ja, wirklich Zeiten hoher politischer Spannung oder erhöhten politischen Druckes und dass viele der Werftangehörigen auch laut mit Kollegen darüber sprachen, vielleicht doch in den Westen abzuhauen, eine Flucht zu planen
und während der Arbeitszeit sich unter anderem eben Konverter für einen besseren Westempfang bauten. Diese sogenannten Delikte bildeten zum Beispiel auch die Schwerpunkte der Berichte der Operativgruppe Neptunwerft für das Jahr 1963, die bereits zu diesem Zeitpunkt, das auch nochmal so ein interessantes Schlaglicht, eine Kartei zu Personen mit negativen Merkmalen nur für die Neptunwerft insgesamt in einem Umfang von 400 Namen führte. Sehr verbreitet war auch die Jagd der Staatssicherheit in den 60er Jahren nach westlichen Starpostkarten, die durch Werftarbeiter, vor allem durch junge Werftangehörige, durch Auszubildende auch geschrieben wurden. Es gibt dort Analysen, dass die Staatssicherheit innerhalb eines halben Jahres allein in Rostock, also im Bezirk Rostock, mehr als 9000 solcher sogenannter Fan- oder Star-Postkarten konfiszierte, weil sie eben dort ein Einfallstor westlicher Dekadenz und westlicher abzulehnender Kultur fürchtete oder sah. Das war ein Ärgernis, dessen sie aber aufgrund der massenhaften Erscheinung nicht wirklich Herr werden konnten. Dass sich an diesen ganzen Zuständen, an den beschriebenen der 60er Jahre nichts änderte, bis ins zum Ende hin, beleuchten Berichte der Abteilung 18, also der zuständigen Abteilung der Bezirksverwaltung von 1989, die immer noch davon sprechen, dass die Bekämpfung westlicher Einflüsse und die Überwachung von Ausreiseantragstellern wichtige operative Schwerpunkte der Stasi-Tätigkeit auf dem Gebiet des Schiffbaus seien. Kopfzerbrechen bereitete der Stasi auch, dass zum Beispiel auf der Warnow-Werft in Rostock Anfang in der ersten Hälfte der 60er Jahre die junge Gemeinde unter den jungen Arbeitern vor allem sehr, sehr stark Fuß fassen konnte. Das war umso ärgerlicher und besorgniserregender für die Staatssicherheit, als doch die junge Gemeinde noch in den frühen 50er Jahren als sogenannte Feindorganisation massiv verfolgt wurde. Angehörige der jungen Gemeinde eben nicht zum Abitur zugelassen wurden, nicht zum Studium zugelassen wurden, auch folglich und nicht selten, also auch Vertreter der jungen Gemeinde, auch Pastoren im Gefängnis landeten. Und dass diese Feindorganisation, also mit deren Bekämpfung sich viele ehemalige Stasi-Mitarbeiter oder damals schon aktive Stasi-Mitarbeiter auch befasst hatten, dass die jetzt Anfang der 60er Jahre so Fuß fasste, war ein echtes Alarmsignal. Besonders schrill tönten die Alarmglocken, wenn es Lohndiskussionen oder Streikdrohungen aus Protest gegen irgendwelche Neuerungen gab. So meldete die Operativgruppe Matthias Thesenwerft 63, dass im Bereich des Schiffsneubaus im Zusammenhang mit dem neuen Prämienzeitlohnsystem negative Diskussionen stattfinden. Ganze Arbeitskollektive und Gewerkschaftsgruppen schickten Protestschreiben an die Betriebsgewerkschaftsleitung und einzelne drohten gar mit Arbeitsniederlegung. Derartige Entwicklungen nahm die Staatssicherheit 10 Jahre nach den Ereignissen von 1953 äußerst ernst. Es ist aber bislang mir noch nicht vergönnt gewesen, mal in die personenbezogenen Unterlagen dieser Jahre oder dieses Jahres tiefer reinzugehen und zu gucken, was die Staatssicherheit mit den sogenannten Redelsführern dann vielleicht wirklich gemacht hat. Ähnliche Dinge ereigneten sich auch 1981 wieder. Erneut kam es dort zu Lohndiskussionen, und zwar wegen eines vom Generaldirektor des damaligen Kombinates oder dem damaligen Generaldirektor von Herrn Walk neu eingeführten Prämiensystems, einer Schiffbauerzulage in Höhe von 60 bis 100 Mark pro Monat und Mann, allerdings nur für einige ausgewählte Kollektive. Und das war neu in der DDR. Sonst wurde die Prämie flächendeckend und per Gießkanne ausgeschüttet. Alle kriegten irgendwas, auch wenn sie nicht besonders gut gearbeitet hatten. Und nun wollte also Herr Walk hier ein System des Anreizes schaffen. Und da gab es also erhebliche Spannungen, nicht nur innerhalb der Belegschaft einer Werft, sondern auch vergleichbarer Berufsgruppen verschiedener Schiffbaubetriebe. Und dieser Unruheherd wurde eben auch durch die Aktivitäten der Staatssicherheit mit dem Hinweis in Richtung SED dann auch schnell ausgetreten. Es gab dann also eine wieder großflächigere Prämienverteilung. In diesem Kontext sollten auch auf der Stralsunder Warnow-Werft entsprechende Abteilungsprämienfonds von 20% auf 10% reduziert werden. massive Diskussionen führten sogar zu angedrohten Streiks. Und es gab also vor allem deshalb also dort auch eine massivere Diskussion noch, weil es gerade vorher eben eine Kampagne zur Selbstverpflichtung innerhalb der Belegschaft der Volkswerft gab, wo die Arbeiter und Angestellten der Volkswerft sich verpflichteten, 3 Tagesproduktion zusätzlich zu leisten. Und dafür, das sahen sie gar nicht ein, sollten ihnen noch 10% also der Prämien gekürzt werden. Das fanden sie gar nicht nett. Gegen derartige Diskussionen über allgemeines Gegrummel hinaus zogen SED und Staatssicherheit schärfere Seiten auf. Immer wieder wurden Werftangehörige dann eben auch Opfer direkter oder indirekter politischer Verfolgung, von Karriereknicks über Reiseverbote bis hin eben auch zu der Entfernung aus der Arbeit oder aus der entsprechenden Dienststelle, bis hin eben auch zu Verhaftung, noch bis in die Endzeit der DDR. Sehen wir uns mal einige exemplarische Fälle näher an. Vorausgesetzt, Sie können und wollen noch, dann gehört sich das uns natürlich auch zusammen. Ja? Geht's noch? Soweit? Ja? Okay. Wer nicht kann, der muss dann einfach ein Signal geben, ja? Im August 1950 entlud sich bei 2 Nietern, ich wusste gar nicht, dass es solch einen Berufszweig gibt, aber damals wurden in der Tat die Schiffsbleche ja noch genietet, entlud sich bei 2 Nietern auf der Neptunwerft der Protest gegen die neu heraufziehende Diktatur in einem diffusen und zugegebenermaßen höchst unreflektierten Bezug auf die NS-Herrschaft. Beide schrieben mit Kreide auf Eisenplatten groß 2 Losungen, die durch einen Geheiminformator entdeckt und gemeldet wurden an den zuständigen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter. Also die Losungen lauteten: Stalin, gib uns mehr zu essen, sonst können wir Hitler nicht vergessen. Und zum Zweiten, das ist wirklich auch ein Schlaglicht eben aus dieser Zeit, dass natürlich der ideologische Wandel in der Bevölkerung mitnichten Schritt halten konnte mit dem, was die SED sich auch erwartete. Lieber Hitler, komme bald, sonst macht uns der Stalin kalt. Die Staatssicherheit stellte in den Verhören immer wieder die Frage nach eventuellen Hintermännern im Westen. Doch die gab es trotz umfangreicher, sehr harter Verhöre nicht zu entdecken. Es waren keine da. Die Aktion stellte einfach einen, wenn auch fragwürdigen, Protest gegen die aktuellen Verhältnisse dar. Verschärfend für die weitere Behandlung dieser Delinquenten kam hinzu, dass die beiden einen Beitritt zur SED und zur Gewerkschaft, also zum Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, sehr drastisch mit den Worten abgelehnt hatten, dort seien nur Lumpen und Verbrecher, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Angesichts der Erfahrung der Massenverhaftungen, von denen ich vorhin ja kurz sprach, in jenen Jahren und vor allem auch des zu beobachtenden Umstandes, dass viele ehemalige aktive Anhänger der NS-Herrschaft, des NS-Regimes, aber auch der Mitläufer ihr Mäntelchen einfach umhängten in den neuen Wind, war das ja ein auch nicht ganz so weit hergeholtes Urteil. Beide Arbeiter, und das ist das Dramatische für diese jungen Männer, die wirklich also 18 gerade geworden waren, beide Arbeiter wurden an die sogenannten Berater, also an das berüchtigte sowjetische NKWD, übergeben und durch das sowjetische Militärtribunal in Schwerin zu 25 Jahren Erziehungsarbeitslager verurteilt. 1951 nahm die noch junge Staatssicherheit einen weiteren Neptunwerfler aufs Korn. Dieser hatte auf der Suche nach seiner 1942 im Kriege verschollenen Frau Kontakt zu westdeutschen Stellen des Deutschen Roten Kreuzes aufgenommen, fuhr sogar selber eben in Richtung Westen und wurde dort, wie üblich zu der Zeit, von alliierten Stellen befragt. Und diese Stellen waren also nicht nur sozial oder karitativ angelegte Menschen, sondern da waren immer auch Mitarbeiter der westlichen Geheimdienste dabei, der alliierten Geheimdienste dabei vor allem. Und dort wurde er eben auch von diesen Männern befragt und er kehrte dann, und das war sein Fehler, in die DDR wieder zurück, weil er seine Frau nicht gefunden hatte und hier eben seine übrige Familie ja dann hatte. Er hat weiterhin in verständlicher Sehnsucht seine Frau gesucht und irgendwann den entsprechenden Hinweis bekommen, dass die im süddeutschen Raum lebt. Und so hat er dann versucht oder geplant, die DDR illegal zu verlassen, wie es dann hieß. Und diese Pläne, aus der DDR wegzugehen, vertraute er einem Kollegen mit an, der leider für die Staatssicherheit inoffiziell aktiv war. Staatssicherheit bekam also davon Wind und verhaftete ihn. Und aus diesen Fluchtplänen, wie es dann hieß, und aus der Befragung durch englische Stellen, also hier waren es in diesem Fall englische Geheimdienststellen, wurde dann für die Staatssicherheit, durch die Staatssicherheit in den Verhören ein sehr, sehr übler Anklagepunkt gezimmert, eine üble Anklageschrift gezimmert, obwohl die Stasi selber in ihren Protokollen feststellte, dass dieser Mann überhaupt keine Geheimnisse zum Beispiel verraten hatte, weil er gar keine Geheimnisse auch wirklich wusste. Lautete also die Anklage in einem Teil auf Kriegshetze und sonstige Handlungen gegen die Gleichberechtigung und den Frieden der deutschen Bevölkerung. Urteil 3 Jahre Zuchthaus. Am 5. März 1953 geriet eine junge Schreibkraft auf der Schiffs- und Reparaturwerft Stralsund ins Visier der DDR-Geheimpolizei. Die konnte nämlich nicht an sich halten, als der Betriebsfunk über den bedrohlichen Gesundheitszustand Stalins berichtete. Und da rutschte der 19-Jährigen raus, wenn der Hund Stalin doch erst krepiert wäre. Pech war, die ihr gegenüber sitzende Kollegin denunzierte sie. Und am nächsten Tag wurde sie von MFS verhaftet an ihrem Arbeitsplatz. In den Verhören gab sie als Motiv für diese spontane Entäußerung das Schicksal ihres Vaters an, der 1945 eben auf dem Territorium der Sowjetunion verschollen sei. Aber diese Begründung nutzte ihr aus unserer heutigen Sicht sehr leicht nachvollziehbar nichts. Sie bekam 3 Jahre wegen Kriegs- und Boykotthetze nach dem berüchtigten Artikel 6 der Verfassung der DDR und der Kontrollratsdirektive 38 der Alliierten. Sie habe, Zitat aus der Anklage, beziehungsweise aus dem Urteil, Entschuldigung, sie habe gegen den besten Freund des deutschen Volkes und vorbildlichsten Friedenskämpfer der Welt gemeine Beschimpfungen geäußert, um Hass zwischen dem deutschen und sowjetischen Volk zu erwecken, deren friedliches Zusammenleben und den Frieden der Welt zu gefährden. Das war also die ganz grobe Keule. Die junge Frau hatte etwas Glück im Unglück und wurde im Zuge der im Juni 1953 erzwungenen SED-Kurskorrektur dann im Oktober 1954 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Dass es sich bei solchen Schicksalen keineswegs um Einzelfälle oder Verfehlungen aus den frühen Jahren handelte, zeigen die späteren fortdauernden Analysen der Staatssicherheit. Penibel registrierte sie jede Regung, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse, gegen die politischen Vorgaben aus der SED, aus dem SED-Führungsgremium richtet. Insbesondere die Kreisdienststelle Stralsund hat uns in dieser Hinsicht einen außerordentlich detaillierten Aktenbestand für die Jahre 61 bis 81 hinterlassen. Darin sind gerade für die Volkswerft Stralsund zahlreiche Protestaktionen unterschiedlichen Niveaus und Anspruchs dokumentiert. So listet die Staatssicherheit für die Volkswerft allein für die Zeit zwischen oder nach dem Mauerbau, also dem 13. August 1961 und dem Dezember 1962 insgesamt 26 politisch motivierte Schmierereien auf und überlieferte dazu sogar einige Fotos, von denen ich Ihnen einige Kostproben zeigen will. Ich hoffe, dass die also so erkennbar sind, trotz der Folie. Also das wäre natürlich mit Scans wesentlich besser. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem gelesen. Also schon die Qualität der Fotos in den Stasi-Akten ist natürlich extrem schlecht. Hier auf diesem steht, Ulbricht, weg, hat keinen Zweck. Konrad her, noch viel mehr. Also Konrad ist klar, Adenauer, ne? Nur für den Podcast hier vielleicht nochmal wiederholt. Ein anderer sehr interessanter Eine andere sehr interessante Schmiererei war dieses hier. Das taucht sowas in der Art immer wieder mal auf. Habe ich aber nur ein Exemplar jetzt mitgebracht. DDR, der dumme Rest, nieder mit Ulbricht. Ich habe diese die Auflösung der Abkürzung DDR immer so in Erinnerung gehabt, dass das also zum Ende erst der DDR herauskam. Aber dass das also so früh schon im Volksmund gebräuchlich war, das war für mich also wirklich auch neu und eine echte Überraschung. Letztes Beispiel. Nieder mit dem Kommunismus, es lebe die NATO. So in der Preisklasse bewegt sich das Ganze des Öfteren dort. Und das soll vielleicht also als Auszug auch reichen. Immer wieder kam es allerdings auch im Zuge dieser politischen Proteste zu antisemitischen und ja auch neonazistischen Bekundungen. Diese zeigen, dass also in der DDR-Bevölkerung, speziell eben hier in Stralsund, aber das ist sicherlich also durchaus auch weiter verbreitet gewesen, eine völlig unaufgearbeitete Resonanz dieser Zeit 33 bis 45 sehr weit verbreitet noch war. Der braune Ungeist tatsächlich trotz aller Propaganda eben in der DDR, dass das aufgearbeitet sei, also wirklich noch sehr, sehr weit verbreitet war. Allein zwischen dem 13. August 61 und diesem Dezember 62 registrierte die Staatssicherheit auf Toiletten 9 Hakenkreuze auf der Volkswerft und wenige Jahre später fand man sogar auf der Volkswerft ein aus Stahlträgern zurechtgelegtes, circa fast 2 Meter großes Hakenkreuz. Stahlträger bewegt man nicht mal ebenso und nicht alleine. Also da müssen schon also auch mehrere am Werke gewesen sein. Also das ist schon auch ein sehr, sehr gravierendes Vorkommnis in dieser Zeit gewesen. Die Operativgruppe Neptunwerft vermerkt für die Jahre 63 bis 64 19 Vorkommnisse, die unter den Paragraphen des Strafrechtsergänzungsgesetzes 19, nämlich staatsgefährdende Hetze und Propaganda, fielen. Hauptsächlich, so ihre Zusammenfassung, würden sich Werftangehörige negativ über hohe Funktionäre äußern, am Aufbau des Sozialismus zweifeln sowie immer wieder Artikel und Bilder auf Wandtafeln beschmieren. Dazu gibt es leider nicht durch eine gute Überlieferung wie für die Volkswerft. In Wismar wiederum, auf der Matthias-Thesen-Werft, erhielt die Staatssicherheit 1966 die Information, dass ein Schiffselektriker-Lehrling an der Betriebsberufsschule im Lehrlingswohnheim Flugblätter und andere Hetzschriften verteile. Dabei handle es sich um Material, das aus der Bundesrepublik aus der Luft über der DDR abgeworfen bzw. mit Kanonen über die Grenze geschossen worden sei. Dieser junge Mann hatte das Material im Wald nahe seines Elternhauses bei Hagenow gefunden und mit nach Wismar gebracht, schlicht um vor seinen Kumpels anzugeben. Darunter waren zum Beispiel Schriften der SPD wie der Sozialdemokrat, in denen über die politische Verfolgung in der DDR aufgeklärt wurde. Und es war auch ein kleiner Handkalender dabei, der sich an die DDR-Grenzsoldaten richtete und Tipps enthielt, wie man durch Verkannten der Waffe Flüchtende verfehlte, ohne dass die Vorgesetzten ein mutwilliges Versagen nachweisen konnten. Ich habe den mal mitgebracht, diesen kleinen Handkalender. Der sah so aus. Ist das zu erkennen? Der 19-Jährige wurde 1966 dann wegen staatsgefährdender Propaganda und Hetze verhaftet und verhört und hatte insofern großes Glück, dass er zu den besten Lehrlingen dort auf der Werft zählte und während der Verhörung Besserung gelobte, seine Eltern sich also für sie auch stark einsetzten und die Staatssicherheit deshalb also schon in ihrer Vorbereitung für die Anklageschrift den Strafvorwurf abminderte auf Staatsverleumdung. Das Urteil aus dem Jahre 66, aus dem August, lautete dann 1 Jahr Gefängnis ausgesetzt zu 1,5 Jahren Bewährung. Viele Werftangehörige waren nicht unbedingt aus politischen Gründen mit den Verhältnissen in der DDR unzufrieden, sondern sie störte vor allem die Mangelwirtschaft und die schlechte Versorgungslage. Ein beeindruckendes und zugleich sehr, sehr typisches Beispiel für das, was die DDR war, ist der anonym verschickte Brief eines Stralsunder Werftangehörigen, wohnhaft in Knieber-West, von 1980, abgeschickt einen Tag vor dem Republikgeburtstag, nämlich am 6. Oktober. Und den will ich Ihnen also auch nicht vorenthalten. Den kann man nicht ganz, glaube ich, vorlesen. Das würde echt jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob irgendwo auch für mich einen lesbaren Auszug hier mitgenommen. Dort steht also: Werter Vorsitzender des Staatsrates, wir, die Angehörigen der Volkswerft Stralsund, erfüllen seit Jahren den Plan, arbeiten fleißig und haben eine gute Arbeitsdisziplin. Im Auftrag meiner Kollegen der Gewerke wende ich mich an den Staatsrat. Wir verstehen nicht, warum in Stralsund die Versorgung einiger Produkte so schlecht ist, sie gar nicht gibt. Wir verstehen nicht, warum es seit Monaten keinen Pfeffer oder andere Gewürze gibt. Sicherlich kann man ohne dem leben. Aber was macht es für einen Eindruck, wenn sich viele Kollegen aus dem Westen schicken lassen und damit gegen uns Reklame machen? Oder unter anderem viele Kollegen müssen mit dem Rad zur Arbeit fahren. Circa 60% seit Monaten gibt es Seit Monaten gibt es keinerlei Schläuche, Decken oder Flickzeug. Dies versteht keiner. Die Stimmung ist sehr schlecht. Viele Kinder von Kollegen ist das Fahrrad für die Schule lebenswichtig. Viele Kollegen wollen Arbeitsbefreiung, um sich stundenlang, wenn es mal ein paar gibt, anzustellen. Und dies 3 bis 4 Mal. Ich betone, es sind nicht wenige. Und dies sind nur einige Beispiele, die ich auf Hunderte ausdehnen könnte. Ich betone, keine Luxuswaren, sondern täglich notwendige Dinge im Haushalt und Leben. Soweit vielleicht mit dem Zitat. Und da sind wir also wirklich ganz tief drin in den Ursachen dafür, warum in der DDR die Krise in den 80er Jahren so massiv wurde und sich eben viele, viele Menschen dann im Herbst 89 oder schon früher, ab dem Frühjahr 1989 auf die Socken machten, raus wollten aus diesem Staat und letztlich dann aber auch natürlich massive gesellschaftliche Veränderungen einforderten. Gehen wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Muss ich mal kurz gucken. Die politische Überwachung stellte bis zum Ende der DDR auch auf den Werften die Hauptaufgabe der Stasi-Aktivitäten dar. Noch im November 1986 untersuchte die Staatssicherheit zum Beispiel auf der Volkswerft Stralsund Kugelschreiber, Po-Inschriften mit Losungen wie Nieder mit Erich oder Geht Honecker in den Wald, gehe ich hinterher und mach ihn kalt, in Klammern tot. Den oder die Täter konnte die Staatssicherheit nicht ermitteln, hegte aber den Verdacht, dass es jemand aus der Schiffbau-Vormontage gewesen sein muss. Ein wichtiges Feld war bis zum Schluss die sogenannte Zurückdrängung von Übersiedlungs- und Ausreiseanträgen von Arbeitern und Ingenieuren gen Westen. Eine Wismaraner Analyse von 1987 besagt, dass allein ein einziger operativer Mitarbeiter, also von diesen 4 bis 5, dort 5 Fälle in seinem ihm zuständigen Bereich zurückdrängte, wie es im Jargon der Staatssicherheit hieß. Einer dieser Fälle sei hier ganz kurz exemplarisch dargestellt, der zwischen 85 und 88 angesiedelt ist. Dabei geht es um einen Kranführer von der Matthias-Thesen-Werft, der bereits seit mehreren Jahren für seine Familie und sich die Ausreise gemäß der UNO-Menschenrechtskonvention und der Schlussakte von Helsinki beantragt hatte. Jahrelanges Hinhalten und Spießrutenlaufen waren die Folge. Schließlich lud ihn die Abteilung Inneres des Rates der Stadt Wismar 1988 zu einem abschließenden Gespräch ein und verkündete ihm die endgültige Ablehnung seines Ansinns. Daraufhin drohte er völlig fertig und aufgelöst, sich an einem Baum auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Wismar mit einem Schild um den Hals aus Protest aufzuhängen. Dies empfanden, und das ist wirklich absurd und sehr, sehr bitter und boshaft, dies empfanden SED, Rat der Stadt und Staatssicherheit als Beeinträchtigung staatlicher Stellen und damit als Straftat laut DDR-Strafgesetzbuch § 214. Der Kranführer erhielt dafür, dass er mit diesem Strick und dem Schild im Kofferraum seines Autos dann auch wirklich überführt wurde, 1 Jahr und 2 Monate Gefängnis. Wie weit sogenannte ideologische Unklarheiten zum Ende der DDR auch unter führenden Kadern, auch gerade im Schiffbau, um sich gegriffen hatten, belegt eine Analyse der politisch-operativen Situation im Bereich Schiffbau der Volkswerft Stralsund vom März 1989. Darin heißt es, dass allein von der mittleren Ebene der Leitungskader von den dort vorhandenen 62, 59, also von Meister bis Abteilungsleiter, Westkontakte unterhielten und von 2 sogar die Kinder ausgereist seien. Trotzdem hätten diese beiden Männer wegen des Fachkräftemangels und versäumter Nachwuchsgewinnung in ihrer Funktion verbleiben können. Überhaupt, so der resigniert klingende Befund der Stralsunder Werft-Stasi-Mitarbeiter, sei ideologische Arbeit in diesem Bereich kaum oder gar kein Bestandteil mehr der Leitungsarbeit. Soweit vielleicht zu dem ersten Schwerpunkt, der allerdings auch vom zeitlichen Umfang her der mit Abstand größte war. Also wir kommen schon sozusagen an ein sichtbares Ende. Kommen wir zunächst jetzt zur Spionage und Sabotage. Oder korrekt gesprochen aus der Sicht des MFS jetzt zur Verhinderung von Spionage und Sabotage. Die sogenannte vorbeugende Verhinderung von Spionage, Sabotage oder Schädlingstätigkeit, übrigens ein Begriff, den schon die Nazis verwandt haben, war von Beginn an eine der Hauptaufgaben der Staatssicherheit. Deren tatsächliche Relevanz stand jedoch spätestens seit Mitte der 60er Jahre in keinem Verhältnis mehr zu dem propagandistischen Tamtam darum, das mit diesem Thema vor allem zur Legitimierung des MFS gegenüber der eigenen Bevölkerung aufgeführt wurde. Überall, sei es nun bei den eigenen Arbeitern und Angestellten oder bei den Vertretern der westlichen Handelspartner, witterte die Staatssicherheit potenzielle Agenten, Spionen und Saboteure. Jede MFS-Diensteinheit auf den Werften unterhielt eigene Karteien und Dossiers zu allen DDR-Bürgern mit Westkontakten und auch zu allen Westbürgern, die mit dem jeweiligen Betrieb Geschäfte machten. Ein geradezu unglaublichen Bohai veranstaltete der DDR-Geheimdienst um das Thema Schutz von Verschlusssachen, VS also, ist dem einen oder anderen vielleicht ja durchaus noch bekannt. Es gab dafür besondere Arbeitsgruppen, VS, die Unmengen an Material produzierten. Das ist auch fürchterlich ermüdend, wenn man das lesen muss. Aus jeder Mücke einen Elefanten machten und in jedem aus Schusslichkeit liegen gelassenen VS-Papier einen potenziellen Versuch des Geheimnisverrates ersannen oder den darin vermuteten. In den 50er Jahren enttarnte die Staatssicherheit tatsächlich mehrere Werftangehörige, vor allem welche, die für den französischen und englischen Geheimdienst aktiv waren. Vertreter oder Agenten, die für die westdeutsche Organisation Gehlen arbeiteten, findet man also wirklich relativ wenig. Ein Beispiel ist der Fall eines Schweißers von der Neptunwerft, der 1951 im Auftrag des englischen Geheimdienstes Informationen zu den DDR-Ostseehäfen und zur Stärke der dortigen Volkspolizei Stationen sammelte. Er wurde zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein spektakulärer Fang gelang dem MFS 1954, als es eine Gruppe von 4 Warnow-Werftlern verhaftete, die für den französischen Geheimdienst Informationen zur Werft und den hier für die Sowjetunion gebauten Schiffen sammelte. In dieser Akte, und jetzt appelliere ich so gewissermaßen an die archivarische Seele in uns, finden sich übrigens auch historisch hochinteressante Beweisfotos mit Warnow-Werft-Motiven aus der damaligen Zeit, die mir jedenfalls aus anderen Aktenbeständen so noch nicht untergekommen sind. Die Betreffenden wurden zu Zuchthausstrafen zwischen 2 und 12 Jahren verurteilt. Das, und das ist sozusagen auch die zweite Seite dieser Spionagetätigkeit, dass Spionage auch politisch motivierter Widerstand sein konnte, möge an einem anderen Beispiel gezeigt werden. 1950/51 nahm die Staatssicherheit eine Gruppe von 8 Angehörigen der Warnow-Werft ins Visier. Einige von ihnen waren beobachtet worden, wie sie in West-Berlin das sogenannte Ostbüro der SPD aufsuchten. Einem Stasi-Agenten gelang es, in einem West-Berliner Café vom Nachbartisch aus Gespräche zu belauschen, aus denen hervorging, dass an der Ostseeküste eine Widerstandsgruppe aufgebaut werden sollte. Was genau die allerdings machen wollte und was das für eine Widerstandsgruppe gewesen sein soll, verraten die bislang jedenfalls aufgetauchten Akten nicht. Irgendwie bekamen die beiden Köpfe der Gruppe von dieser verschärften Beobachtung Wind und setzten sich gegen die Bundesrepublik ab. Die übrigen 6 jedoch wurden durch die Staatssicherheit verhaftet und an die Berater, also an den sowjetischen NKWD übergeben. Ihr weiteres Schicksal verraten also die analysierten Akten nicht. Da gilt es also wirklich noch tiefer zu forschen. Soweit vielleicht zu dem Punkt Spionage-Sabotage. Kommen wir zum dritten Unterpunkt unter dem Hauptpunkt 3, Verhinderung oder Kampf gegen Havarien, Störungen und Brände. Dieser Kampf war ein für einen Geheimdienst völlig atypischer Einsatz, vor allem gegen Schlendrian und real existierendes sozialistisches Desinteresse in den Betrieben. In den 50er und 60er Jahren ereigneten sich auf den Werften tatsächlich noch einige Sabotagefälle. So zerschnitt ein Lehrling auf der Neptunwerft Kabel auf 2 Lockern. Aber schon in dieser Zeit gingen die weitaus meisten Störungen auf technische Mängel oder völlig unpolitische menschliche Fehler zurück. So häuften sich auch am Ende der 50er Jahre auf der Volkswerft in Stralsund die Brände, ohne dass auch nach Stasi-eigener Analyse Sabotage dahinter stand. Spätestens ab den 70er Jahren bestritt die Staatssicherheit in ihrer Tätigkeit neben der politischen Überwachung vor allem einen Kampf gegen diese Störung des Betriebsablaufes, die einzig durch Verschleiß oder Überalterung der Maschinen und Anlagen oder schlicht durch menschliche Schlamperei und Fehler entstanden. Zu einem enormen volkswirtschaftlichen und auch politischen Problem wurden mit zunehmender Zeitdauer der DDR und angesichts anhaltender Mangelwirtschaft Betrügerei, Schlamperei und Verantwortungslosigkeit. Deren Ursachen lagen nach meiner Einschätzung und nicht nur nach meiner, sondern die Staatssicherheit und die Polizei gehen da in den Unterlagen, die ich gelesen habe, auch d'accord, gehen nach meiner eigenen Einschätzung und Erfahrung aus einem Jahr im Dieselmotorenwerk Rostock 1982-83 vor allem darauf zurück, dass das Wirtschaftssystem in der DDR völlig verfehlt war. Neben vielen verantwortungsbewussten Menschen entwickelte sich eine große Anzahl von Arbeitern und Angestellten, die nach dem Motto agierten, ist ja nicht meins und mir geschieht ja sowieso nichts, oder die den Honecker Spruch verballhornten, es ist noch mehr aus den Betrieben herauszuholen. Es gibt eine Analyse für die Neptunwerft, aus dem Jahre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 83 oder 86, das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, die feststellt, dass der Umfang der Klauerei auf der Neptunwerft in diesem einem Jahr dem Umfang des Materials für ein Schiff entsprach. Zu einem immer gravierenden Problem wuchsen sich auch die sogenannten Verstöße gegen Ordnung und Sicherheit aus, die zu einem guten Teil dann den Missständen wiederum aus dieser schon geschilderten Wirtschaftsordnung entsprangen. Das Fazit einer in den Akten der Kreisdienststelle Wismar überlieferten Einschätzung des Betriebsschutzkommandos Matthias Thesenwerft, also dieser Polizeitruppe dort auf der Matthias Thesenwerft, aus dem Juli 1989 kann man wie folgt ziehen: Klauen, Saufen, Drückebergerei, privates Arbeiten und Beschädigung von sozialistischem und privatem Eigentum gehörten zum Alltag. Auch verschiedene Analysen und Berichte der Stralsunder Stasi-KD dokumentieren insbesondere für die 80er Jahre erschreckende Zustände. So erfuhr die Staatssicherheit im März 1981 über einen inoffiziellen Mitarbeiter im Betriebsteil Greifswald der Volkswerft, dass einer der Direktoren der Volkswerft, welchen muss ich hier offen lassen aus Gründen des Stasi-Unterlagengesetzes, dass also dieser eine Direktor der Volkswerft bereits seit über 2 Monaten diverse Arbeitskräfte an seinem privaten Segelboot arbeiten ließ, Material und Lohn aber über die Werft abrechnete. Dies führte nach Einschätzung der Staatssicherheit zu massiven Diskussionen im Greifswalder Betriebsteil und schuf, Zitat, ein ungünstiges Klima in Vorbereitung und Durchführung des 10. Parteitages. Zur Beseitigung des Missstandes schlug die Staatssicherheit vor, dass der Generaldirektor ein Kadergespräch mit diesem Direktor führe. Im Dezember 1986 berichtete ebenfalls für die Volkswerft der inoffizielle Mitarbeiter mit dem Decknamen Gotthard Richter über massive Schwarz- und Privatarbeit sowie gefälschte Stundenabrechnungen einer Meisterei der Volkswerft. Dies laufe dort schon seit mehreren Jahren so, die Vorgesetzten wüssten das auch. Wenig später informierte der Betriebsschutz der Volkspolizei die Staatssicherheit über genau dort auch angesiedelte gefälschte Arbeitszeitkonten von 3 Werftarbeitern. Diese hätten sich auf diese Weise im Zeitraum vom Januar bis 1985 bis Oktober 1986 Lohnleistungen von rund 10.000 Mark erschlichen. Ein Bericht der Stralsunder Staatssicherheit vom 20. März 1989 wiederum stellt durchaus Fortschritte in der Produktivität fest, offenbart aber zugleich auch himmelsschreiende Missstände, denn er fixiert, dass allein im Bereich Schiffsneubau der Volkswerft Stralsund man von rund 7.000 unentschuldigten Fehlstunden ausgehen müsse. Und in einem Gewerk seien 5 Kollegen 1989, also im ersten Quartal, überhaupt noch nicht zur Arbeit erschienen. Sehr ernüchtert und resigniert fällt auch die Zustandsbeschreibung des inoffiziellen Mitarbeiters Hans Schneider, also das ist sein Deckname, vom 28. Juni 1989 aus. Dieser arbeitete in der sogenannten Konsumgüterproduktion der Werft, also da wurde was Werft-atypisches hergestellt. Er diktierte, ich glaube in Stralsund waren das Möbel, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, er diktierte seinem Führungsoffizier sarkastisch, dass der Kampf um die Planerfüllung ein Kampf gegen die Kooperationspartner sei. Immer fehle irgendetwas für die Liegenproduktion, also haben wir den Beleg, oder könne nicht geliefert werden. Mal mangele es am Schaumstoff, mal an den Gestellen, dann wieder an den Bezugsstoffen. Die Mitarbeiter führen jetzt schon, also führen von Fahren, führen jetzt schon mit ihren eigenen Pkw quer durch die DDR, um das Fehlende selbst zu beschaffen. Und dabei würden sie erstaunlich fündig. Fazit: Nach der Ökonomie solcher Zustände dürfe man auf der Werft keinen fragen. Ja, ne, also das ist ja ne, also eine Beschreibung quasi eines Normalzustandes eigentlich. Und auch einer der Ursachen eben halt, weshalb es mit der DDR nichts werden konnte. Kommen wir zum letzten Schwerpunkt. Das ist zugleich der Schwerpunkt, wo die Aktenlage am schwierigsten wird und ist. Und dieser Schwerpunkt dreht sich um die Westarbeit, Westkontakte und Wirtschaftsverbindungen ins nichtsozialistische Währungsgebiet sowie Wirtschaftsspionage und Wirtschaftsaktivitäten im Westen. Hier muss man 2 Schwerpunkte tatsächlich unterscheiden. Und für die Unterscheidung und diese Analyse beziehe ich mich vor allem auf das Beispiel der Matthias Thesenwerft, bei der in diesem Punkte die Quellenlage bislang am besten ist. Der erste Schwerpunkt umfasst die Überwachung der Kontakte von DDR-Bürgern ins NSW sowie die Aktivitäten von Westbürgern in der DDR. Dazu gab es auf der Matthias-Thesen-Werf 1989 eine interessante Quote von 43 sogenannten Reisekadern in den Westen. Und unter diesen 43 Reisekadern hatte die Staatssicherheit insgesamt 17 als inoffizielle Mitarbeiter angeworben, also 40% Trefferquote. Von den sogenannten 10 Hauptreisekadern, also die, die richtig auch Verhandlungen und Vertragsabschlüsse realisieren durften, dieser Matthias Thesenwerft war gar jeder zweite inoffiziell für die Staatssicherheit auf Reisen. Unter den 94 Angehörigen der Matthias Thesenwerft, die zugelassen waren, Vertreter von Westfirmen in Wismar zu betreuen und mit denen also Verhandlungen zu führen, die also auch zu begleiten, sowohl fachlich als vielleicht auch, wenn es dann mal genehmigt war, auch mal bei einer gesellschaftlichen Feierabendaktivität zu betreuen, tummelten sich 21 inoffizielle Mitarbeiter, also 22% waren vom MFS angeworben. Den zweiten Schwerpunkt und aus meiner Sicht, nach meinem Interesse, jedenfalls auch der interessantere Schwerpunkt, war die Wirtschaftsspionage des MFS im sogenannten Operationsgebiet, also im Westen und hier vor allem in der Bundesrepublik, verbunden mit eigenen Wirtschaftsaktivitäten der Staatssicherheit, also Stichwort Bereich kommerzielle Koordinierung von Schalk, dann haben Sie ungefähr den Rahmen dafür. Bis zum Schluss bestand ein Hauptziel der Staatssicherheit eben auch auf den Werften darin, die Arbeit auf der Linie 15, das ist also sozusagen die Bezirksverlängerung der Hauptverwaltung A, also der Truppe von Markus Wolf und Co., die Arbeit also auf der Linie 15 im und nach dem Operationsgebiet permanent zu verbessern. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass also hier die Aktenlage wirklich schwierig ist, weil genau hier eben die meisten oder die größten Aktivitäten in der Vernichtungsorgie zu beobachten sind. Einige interessante Fundstücke seien aber trotzdem hier nochmal herausgearbeitet und vorgestellt. Gerade ganz, ganz frisch ist der Fund eines Kollegen aus Rostock im Rahmen der Bearbeitung eines Forschungsantrages, wo also erkennbar wird, dass schon seit 1954 in Rostock in Verbindung mit der Berliner Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit eine sogenannte Operativgruppe Luise gebildet worden war, die, ich habe irgendwo auch das Schriftstück, das eine dazu mitgebracht oder eins davon, die dazu diente. Also Aufgabe dieser Operativgruppe Luise ist es, territorial die Schwerpunkte der Wasserkante in Westdeutschland zu bearbeiten, insbesondere die großen Werften. Also das früheste Zeugnis der entsprechenden Aktivitäten haben wir gerade frisch gefunden. Es gibt quasi ein analoges, sehr interessantes Belegstück für die Aktivitäten der Staatssicherheit im Westen in Richtung von Wirtschaftsspionage dann vom Jahre 87, vom 9. April. Und zwar hat aus irgendeinem unerfindlichen Grunde dieses Dokument die Vernichtungsaktivitäten überstanden. Ein Dankschreiben des Generaldirektors des VEB Kombinat Schiffbau an den Generalmajor Genossen Mittag, also den Rostocker Stasi-Bezirkschef, betreffend Beschaffung von kompletten Projektunterlagen für Containerschiffe. Werter Genosse Mittag, vor einigen Wochen wurden auf Anregung und mit entscheidender Unterstützung der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit umfangreiche und detaillierte Projektunterlagen für diverse Schiffstypen beschafft. Dabei sind für den DDR-Schiffbau von besonderer Wichtigkeit die rechnergestützten Konstruktionsunterlagen für die Containerschiffe und dann kommen vier Typen. Die nahezu vollständige schiffbauliche Dokumentation umfasst neben den Generalplänen die Stahlschiffbau- und Maschinenbauprojekte, Luken- und Söllpläne etc. Hervorzuheben ist, dass für alle Schiffstypen die Schleppversuchsergebnisse gleichfalls vorliegen. Durch diese Unterlagen muss es zum Beispiel der Matthias-Thesen-Werft möglich sein, Projektierungsaufwände in Millionenhöhe einzusparen. So, da bedankt er sich dann für und so weiter und so weg. Das also nochmal solch ein weiteres Schlaglicht zu der Dimension. Höchst interessant ist auch das Beispiel eines Hamburger Kaufmanns, das ich hier so ein bisschen zusammenfasse. Dieser Hamburger Kaufmann war für eine Schiffsversorgerfirma in der DDR vor allem unterwegs. Diese Schiffsversorgerfirma wickelte 70% ihres Geschäftes mit der DDR ab. Und ja, der war so ein bisschen finanziell knapp bei Kasse, hatte sich mit dem Hausbau völlig überfordert und verriet nach 2,5 Jahren von geduldiger Kontaktaufnahme eines inoffiziellen Mitarbeiters aus dem Schiffskommerz diesem vermeintlichen Freund. Nach 2,5 Jahren eben hatten die sich irgendwie vermeintlich angefreundet beim Bier, nicht beim ersten, sondern beim 5., 6. Bier, dass er eben solche Schulden hat und Provisionen, die er aus dem DDR-Geschäft macht, in seine eigene Tasche wirtschaftet. Stasi gesagt, super, hat also das als Erpressungsdruckmittel genommen und hat den also abgepasst, hat ihn an eine konspirative Wohnung in Bürgerende verbringen lassen und hat ihm dort also den von ihm nicht ablehnbaren Vorschlag unterbreitet, er möge doch mit der Staatssicherheit zusammenarbeiten. Hat er kurz nur überlegt, wirklich, hat gesagt, okay, dann machen wir also einen neudeutschen Deal. Ich gehe für die Staatssicherheit zu spionieren, mache auch den Kurier und andererseits möchte ich aber von der Staatssicherheit eben auch eine Dienstleistung, sozusagen eine Win-Win-Situation, dass sie mir also neue Kunden zuführen, sodass ich in meiner Firma aufsteige in der Bedeutung, mehr Geld verdiene und eben auch meine Karriere dort befördert wird. Das haben sie miteinander gemacht. Die Staatssicherheit hat das Ganze fotografiert, auch wie sie ihn verhaftet haben mit einem Stasi-Mann. Man konnte ja nicht genug sicher gehen, falls er eben doch nicht so zuverlässig arbeitet. Und dann hat er wirklich über mehrere Jahre für die Stasi eben als Kurier gearbeitet, aber eben auch Spionage in der alten Bundesrepublik, in der damaligen Bundesrepublik betrieben. Und ja, hat es nach 6 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geschafft, dann zum Prokuristen seiner Firma aufzusteigen. Hatte diverse Kontakte dann eben nicht nur im Schiffbaubereich, sondern eben auch in die südlicheren Gefilde, in den Bezirk Erfurt zum Beispiel und ja, war also dort wirklich mithilfe der Staatssicherheit also deutlich in der Karriere vorwärts gekommen. Hochinteressant sind aktuellere Funde, die wir getätigt haben, zu Kontakten der Spitze des Kombinates Seeverkehr und Hafenwirtschaft in die Bundesrepublik nach Schleswig-Holstein, die im Kontext stehen mit den politischen Verbindungen vor allem der DDR-Spitze, der SED-Spitze zu Björn Engholm. Und wo es also wirklich sehr interessante Belege dafür gibt, dass eine hochrangige Delegation sowohl in das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium, hatten auch zum einen mal einen Treff sogar mit Engholm selber, aber eben auch vermittelt durch dieses Wirtschaftsministerium Kontakte zu Werften in Schleswig-Holstein aufnahm. Es gibt Vermutungen darüber, dass das also nicht nur auf Schleswig-Holstein begrenzt blieb. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer buddeln. Sehr spannend war auch der geplante Komplettumbau der Matthias-Thesen-Werft unter der Ägide einer Hamburg-Züricher Consulting-Firma. Völlig überraschender Fund in einem Bestand, an den die Staatssicherheit bei der Vernichtung nicht gedacht hat, nämlich dem Bestand der Kreisdienststelle Wismar, wo ich also im Zuge der Analyse, da dachte ich, viel Fall vom Sessel, sich da also einen 12-seitigen Vertrag finde, den diese Hamburg-Züricher Consulting-Firma, geführt von einem hochrangigen inoffiziellen Mitarbeiter aus dem Bereich COCO, abschloss am Rande der Leipziger Herbstmesse 1988 mit dem Ministerium für Schwermaschinenbau der DDR und der Staat und dem Bereich kommerzielle Koordinierung über eine komplette Produktionsumstellung, Sanierung der Matthias-Thesen-Werft. Und das sollte also dann vorbereitet werden, sollten viele Millionen Valutamark ausgegeben werden dafür, wusste in Wismar auf der Matthias-Thesen-Werft also auch wirklich nur ein ganz kleiner Kreis. Und man muss eigentlich über die DDR nicht viel mehr wissen als diesen Fall, dass der einzige aus diesem Kreis, der Probleme mit dieser ideologischen Wolte hatte, gesagt, er versteht die Welt nicht mehr. Wir verkaufen jetzt wirklich unsere ideologischen Grundwerte. Wir geben Millionen an irgendein westdeutsches Unternehmen von Valutamarkt, die wir eigentlich nicht haben. Wir planen wirklich eine ganze Menge an Mitarbeitern aus der Werft zu entlassen, eben im Zuge von Umstellung auf marktwirtschaftliches Produktionsmanagement, ohne dass wir für die Perspektive geklärt haben. Also fällt wirklich vom Glauben ab. Und die Staatssicherheit zudem ein Verfahren einleitet, eine operative Überwachung, einen operativen Vorgang mit einem Decknamen. Wenn ich den verraten würde, würden Sie schon ahnen, wer das ist. Deswegen muss ich den weglassen, weil sie eben den Verdacht hatten, der würde also staatsfeindliche Hetze begehen. So krude war die DDR am Ende ihrer Existenz. Ja, vielleicht lassen wir es dabei. Ich hätte noch ein, zwei andere Sachen im Petto. Das kann ich aber auch gut überspringen und würde also einfach nur mit dem Ausblick schließen, dass gerade dieses letzte Thema, nämlich die Untersuchung der Aktivitäten der Staatssicherheit, überhaupt auch der Relevanz von politischer und wirtschaftlicher Aktivität aus der DDR heraus in die damalige Bundesrepublik ein wichtiges Feld ist, was man noch nicht beackern konnte bislang, was wir jetzt aber wirklich peu à peu aufnehmen müssen, einfach um deutlich zu machen, dass das also nicht nur ein ostdeutsches Problem ist, sondern eben wirklich ein deutschlandweites relevantes Problem. Ganz herzlichen Dank für Ihr Durchhalten. Ich bin extrem über der avisierten Zeit, aber ich hoffe, Sie haben sich nicht gelangweilt. Vielen Dank.